das Kilo Fleisch könnte mit dem Preis nicht produziert werden, wie es jetzt im Regal liegt. Das funktioniert nicht.
Ich bekomme die Förderung, damit du billige Lebensmittel kaufen kannst. Das könnte man natürlich auch übersetzen, dass eigentlich die Förderung gar nicht der Bauer kriegt, sondern eigentlich kriegt die Förderung ja der Konsument.
Die Verbindung, dass unsere Konsumentinnen und Konsumenten wissen, woher die Produkte kommen, dieses Bewusstsein ist verloren gegangen.
Vielleicht finden wir irgendwann dann einmal die Lebensmittel so, wie es auch wirklich produziert werden, mit dem Wert im Kühlregal, weil nachher würde man wahrscheinlich zumindest schon mal ein bisschen einen anderen Respekt vor Lebensmitteln haben.
Ich glaube, wir brauchen wieder eine Vision von der ganzen österreichischen Bauernschaft, dass alle 160.000 Bauern und Bäuerinnen sagen, wow, das sind wir.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wer nichts weiß, muss alles essen von Landschaft Leben. Heute bei mir zu Gast ist Sigi Böchtrager. Ich freue mich voll, dass du da bist.
Gerne, schön, dass ich da sein kann.
Wir kennen uns ja schon eine Zeitl, weil ich glaube, das Wichtigste zumindest für mich ist, dass du uns im Waisenrat begleitest bei Landschaft Leben. Das wird jetzt für dich eine kleine Nebensache sein, aber für uns ist das ganz, ganz schön, dass du das machst. Und mein herzlichen Dank dafür, dass du uns da immer mit Rat und Tat zur Seite stehst. Aber das ist natürlich nicht jetzt deine Hauptthematik. Für uns schön, dass das so ist. Aber du bist Universitätsprofessor an der BOKU in Wien, also Universität für Bodenkultur, für alle, die was das nicht wissen, und an der HAUP, also die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. Und du bist Doktor der Agrarwissenschaften. Und wie kommt man zu dem jetzt überhaupt? Also ich denke mal, du hast einen bäuerlichen Ursprung, sonst kann man so eine Karriere gar nicht machen.
Ja, mal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Es ist mir eine Ehre, im Waisenrat zu sein bei euch, weil die Initiative ich als unterstützungswürdig bezeichne. Und ich selber, wie du richtig sagst, ich bin Bauernsohn. Ich komme aus dem Müllviertel, aus der schönen Region in Oberösterreich und bin dort in einer Bauernfamilie aufgewachsen. Ich habe 7 Geschwister. Und ich muss eigentlich sagen, ich habe die Landwirtschaft von der total schönen Seite kennengelernt. Also meine Eltern haben uns vorgelebt, alle 8 Kinder, dass wow. Landwirtschaft ganz was Schönes ist, dass Landwirtschaft eine Bereicherung ist, dass Landwirtschaft Freiheit schafft, dass Landwirtschaft Unternehmertum sein kann. Und habe dann natürlich nach der Schule als einer von 8 Kindern natürlich den Weg in die Schule gewagt und habe eine landwirtschaftliche Schule in St. Florian besucht. Habe dort die Matura abgeschlossen und für mich war dann relativ schnell klar, ein Weg der Bildung ist ein wichtiger Weg und ich habe mich dann für die Universität für Bodenkultur entschieden. Ich finde, die BOKU ist eine gute Bildungseinrichtung, wo sehr zeitnah aktuelle Themen diskutiert werden. Habe diese durchlaufen, war dann natürlich auch ein Auslandssemester notwendig, um im Ausland zu schauen, um einen Barometer für die eigene Universität zu kriegen. Wie schaut es an anderen Universitäten aus? Wie du richtig gesagt hast, habe ich dann die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik noch besucht, um eben, weil ich nicht wusste, was ich eigentlich werden will, wenn ich ganz ehrlich bin in dieser Phase, wenn man 25 Jahre alt ist, ist das nur ein Weg, wo man nicht klar weiß. Und ich habe mir gedacht, mach die Ausbildung zum Lehrer und Berater, weil ich schon nach wie vor sehr begeistert bin, mit Menschen gemeinsam was zu machen, Menschen zu begeistern, Menschen zu überzeugen von etwas, von dem man selber beseelt ist, ist mir ein ganz großes Anliegen. Ja, und dann habe ich sozusagen nach der pädagogischen Ausbildung, wurde ich eigentlich direkt auf die BOKU geholt. Ich hatte einen Chef zu der Zeit, den Professor Schiebel, und der hat mich geholt und ich durfte dort einsteigen und bin jetzt 25 Jahre an der Universität für Bodenkultur. Und ich kann nur sagen, es ist nach wie vor mein Traumjob, diese Spange mit Menschen zu arbeiten in der Lehre, Menschen was mitzugeben aus den Forschungsprojekten, die ich selber leite. Und die Forschungsprojekte sind sehr vielseitig bei mir. Also ich beschäftige mich einerseits mit Lebensmittelqualität, mit Nachhaltigkeit. Ich beschäftige mich auf der anderen Seite auch mit den Agrarmärkten. Und Agrarmärkte ist heute im Agrarbereich eine ganz, ganz wichtige Basis. Weil wenn man die Agrarmärkte im Großen kennt, dann kennt man auch die Reaktionen, die in einem Markt funktionieren. Ja, und dann ein Buch, was vielleicht auch erwähnenswert ist von meiner Seite, ist immer von der Idee zum Businessplan. Ich bin Bauernsohn, Ich bin ein stolzer Bauernsohn, ich bleibe es bis zu meinem Ende, weil ich einfach glaube, es ist ganz was Wichtiges, wir müssen jetzt die Chancen erkennen, auch uns ein Stück weit zu verändern. Und damit diese Veränderung ein Stück weit möglich wird, habe ich das versucht, wo ich glaube, dass Bäuerinnen und Bauern nicht so besonders gut ausgestattet sind, ist, wenn sie neue Wege beschreiten müssen. Und wenn sie neue Wege beschreiten müssen, ist eben mein Buch, was ich gemeinsam mit Walter Wagner geschrieben habe, sozusagen von der Idee zum Businessplan, der wichtige Schritt. Wenn ich eine Idee habe, wenn ich von was beseelt bin, dann muss ich die richtigen Schritte tun, um erfolgreich zu werden. Also nicht das Gefühl soll mich leiten zur Gänze, sondern es braucht auch ein bisschen Struktur, so wie es im Unternehmen, in der Wirtschaft allgemeiner Art ist. Ja, und mit diesen Dingen habe ich viele Projekte geleitet, mit meinen Mitarbeitern umgesetzt und das freut mich nach wie vor. Also Lehre und Forschung, eine tolle Kombination. Ich bin sehr glücklich, an der BOKU sein zu dürfen.
Schön. Das heißt, du bist wahrscheinlich nicht der älteste Sohn, sonst hättest du wahrscheinlich einen Hof übernommen oder wolltest du das eigentlich eh nie am Hof bleiben jetzt in dem Sinn, sondern es hat dich schon immer dahin getrieben, dass du mehr in die Wissenschaft gehst?
Ja, eigentlich wollte von uns 8 Kindern jeder den Hof. Also es wollte jeder den Hof. Unsere Eltern haben uns das so vermittelt, dass Landwirtschaft was Schönes ist, wie ich gesagt habe. Und ich bin nicht der Erste, aber ich bin der Zweite. Aber auch der Erste hat den Hof nicht gekriegt, sondern der Dritte. Und
nach welchen Kriterien ist das ausgesucht worden noch von den Eltern?
Ja, mein Vater hat immer zu uns Kindern gesagt, Kinder, eins merkt euch, wenn der Betrieb einmal nicht mehr wirtschaftlich ist, dann muss ein zweites Standbein da sein, es muss ja jeder eine zweite Ausbildung haben. Und das hat mein erster Bruder schon gemacht mit Tischler und Mechaniker, dann war ich der Nächste, dann war mein Bruder, der hat auch den landwirtschaftlichen Ausbildungsweg gewählt und dann den Mechaniker nachgeschoben. Und so hat jeder eigentlich einen zweiten Bildungsweg, aber dann ist mein Vater sozusagen, meine Eltern halt, älter geworden und sie haben erkannt, sie brauchen jetzt Unterstützung und dann haben sie den gewählt, der altersmäßig für sie am besten gepasst hat.
Mhm. Also genau. für die noch ein Weg, wo du natürlich ganz, ganz tief drinnen bist, weil du halt wirklich von bäuerlichen Betrieb kommst und nachher jetzt eigentlich ganz gut wirklich weiterhelfen kannst, all jenen, die was jetzt einen Betrieb haben und vielleicht nicht den Zugang jetzt zu wissenschaftlichen Dingen haben oder eben auch, wie du jetzt gesagt hast, einfach Struktur oder irgendwie ja, buchhalterisch, also Businessplan und ein Bauer, das ist jetzt nicht irgendwas, oder Bayerin, das was ich im ersten Schritt wahrscheinlich sage, ich bin selber Wirtschaftspädagogin, also von daher weiß ich, dass da meistens auch gar keine Buchhaltung gemacht wird oder sehr oft keine Buchhaltung gemacht worden ist. In den nächsten Generationen, glaube ich, ist das sicher da, aber achtest du demzufolge, nachdem du das Buch sogar drüber geschrieben hast, als sehr, sehr wichtig. Warum?
Also ich kann nur sagen, Maria, es ist der Weg einfach ganz klar. Ich glaube, dass in der Tätigkeit, wo ich jetzt bin, in Forschung und Lehre, einfach der Background nach wie vor ein sehr, sehr wichtiger ist, weil die Geschichten, die ich erzähle meinen Studenten, und ich erzähle nicht nur jetzt eine Geschichte, sondern ich erzähle auch meinen Studenten eine Geschichte. Und so erzählt man im Leben viele Geschichten. Und wenn diese Geschichten einen Background haben, aus dem man schöpfen kann, aus Projekten oder aus seinem Elternhaus, dann tut man sich einfach auch leichter in der Community, die Menschen zu begegnen auf Augenhöhe. Und das ist mir einfach ganz was Wichtiges. Menschen zu begegnen auf Augenhöhe heißt für mich, ich freue mich auf jeden Kontakt mit den Landwirten. Jeder Kontakt mit Landwirten ist für mich eine Freude, weil ich auf Augenhöhe mit denen begegnen kann. Aber wie du richtig sagst, ich weiß schon auch mein Rüstzeug, meine ökonomische Grundlage, die ich im Laufe meiner Jahre in der Ausbildung mir aufgebaut habe, zu nutzen. Und das ist, glaube ich, so mein Werkzeug, mit dem ich arbeiten kann. Ich habe das Werkzeug der Wissenschaft im Hintergrund, die Werkzeug der Ökonomik im Hintergrund, mit der ich gemeinsam versuche, für unsere Agrarbranche, der ich entstamme, und dort, wo ich mich noch sehr verbunden fühle, mit denen gemeinsam sozusagen einen Weg zu finden, der auch ihre Existenz langfristig sichert. Und das ist das, was in unserer kurzen Zeit, wo wir auf der Erde sind, einfach mir ein wichtiger Beitrag ist.
Wie schaut es jetzt aus aktuell um die Bauern in Österreich? Also wir wissen ja, 12 Bauernhöfe pro Tag sperren zu. Wir haben auch zum Beispiel von Raumberg-Gumpensteuer so eine lineare Hochrechnung, einfach wo man die letzten 20 Jahre oder was einfach auf die weiteren 20 Jahre spiegelt quasi und weiterlaufen lässt.
Keiner mehr über.
Dann bleibt eigentlich nur mehr ein konventioneller Bauer über. Das ist jetzt so eine Standardzukunft, wo man da nicht dagegen steuern würde. Mich würde jetzt einfach interessieren, wie du siehst, stehen wir gerade aktuell? Was ist jetzt die Realität dessen, wo wir jetzt gerade sind? Weil ich denke mir immer, du hast ja einen Zukunftsprozess gestartet in Oberösterreich, Zukunft Landwirtschaft 2030. Und ich glaube, das Wichtigste ist einmal, bevor man die Zukunft gestalten will, dass man die Ausgangslage einmal klärt. Und ich glaube, da tun wir uns immer ganz, ganz schwer. Ich merke das auch beim Konsumenten zum Beispiel, dass wir die Realität eigentlich nicht als die Wirklichkeit quasi nicht wiedergeben, sondern uns immer das vorreden, was wir gern hätten, wie wir gern wären und das nachher zu unserer Realität machen. Das heißt jetzt zum Beispiel ein Beispiel, ich kaufe nur regional und schaue nur und auf beste Qualität und kaufe sehr hochwertige Lebensmittel und die Realität schaut halt nachher im Einkaufswagen anders aus. Das heißt aber, ich habe nicht wirklich ein entsprechendes Selbstbild der Realität. Und wie schaut es so bei den Bauern aus? Was haben die jetzt momentan für, also was ist die Realität? Und wo weicht es vielleicht von dem Selbstbild, was sie momentan noch haben? Oder was reden sie sich schön? Und wie schaut es eigentlich wirklich aus?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man in der Agrarbranche eine immer stärkere Spezialisierung feststellen. Also in der Landwirtschaft, so diese Vielfalt auf einem landwirtschaftlichen Betrieb schwindet. Also früher war das die Basis, krisensicher durch alle Zeiten zu gehen, im Generationenvertrag begonnen mit den Früchten und Produkten, die man auf einem landwirtschaftlichen Betrieb produziert. Und das geht gerade auch verloren. Wir spezialisieren uns alle. Alle Betriebe sagen, Work-Life-Balance, ganz richtig, ich unterstütze jeden Landwirt, der das sagt. Aber wir spezialisieren uns, gängen ganz stark in eine Produktionsschiene. Das kann die Milch sein, das kann die Schweinemast sein, das kann der Gemüsebau sein. Und ich glaube, dass diese Spezialisierung nicht immer gut ist, um zukünftig sicher aufgestellt zu sein. Warum glaube ich das? Wenn ich nur ganz kurz ein paar Worte sozusagen sagen darf, wie haben sich die letzten Jahre in der Landwirtschaft entwickelt, wo es um die Einkommenssituation und um die Ausgabensituation in der Landwirtschaft geht. Wir haben im Jahr 2020 in der Landwirtschaft einen Produktionswert gehabt von 7,7 Milliarden Euro. Das ist ganz viel. Das haben 160.000 Bäuerinnen und Bauern in einem Jahr geschaffen in Österreich. Wenn wir da jetzt ein bisschen zurückgehen und sagen, wie haben sich die letzten 25 Jahre entwickelt in der Landwirtschaft, dann muss man feststellen, die Ausgaben, die ein Landwirt tätigen muss, damit er produzieren kann, also das heißt, er braucht Düngemittel, er braucht Saatgut, er braucht Spritzmittel, wenn er konventionell wirtschaftet, er braucht Futtermittel, er braucht Energie, er braucht Treibstoff, er braucht Medikamente, er braucht einen Tierarzt, gibt die österreichische Landwirtschaft im Jahr und auch im Jahr 2020 4,5 Milliarden Euro aus. Das heißt, die Ausgabensituation in den letzten gut knapp 25 Jahren hat sich so verändert, dass ein Bauer, ein Durchschnittsbauer, um knapp 55% mehr ausgibt als im Jahr 2018. Und die Einnahmensituation ist aber anders. In den letzten knapp 25 Jahren hat er nicht 55% mehr Einnahmen gehabt, sondern er hat nur gut 30% mehr Einnahmen gehabt. Das heißt, es klafft auseinander. Die Ausgaben steigen ständig und die Einnahmen sind nicht angepasst gleich mit den Ausgaben in Verbindung. Und das macht ein großes Problem in der Landwirtschaft, dass es schwierig wird zu überleben.
Aber wieso steigt die Ausgaben so exorbitant? Ist das, weil man auch ein bisschen mehr ausbeutet quasi? Weil man einfach auch, wie tut's, was ist das ja. Nur die Wachse- und, oder weiche Mentalität, die was da jetzt einschwappt?
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir einfach dabei achten, dass die Ausgabenseite, wie von mir genannt sozusagen, meist größere Unternehmen bis hin zu Konzernen dahinter stehen. Und damit die wirtschaftlich bleiben, ziehen die einfach die Preise an. Eine Saatgutfirma, wir sind zu einem sehr hohen Prozentsatz einfach von Vorlieferanten abhängig. Ob das Tiermaterial, Genetik ist, ob Saatgut ist, ob das Energie ist, ob das Futtermittel sind, ich sage ein Geflügelmastbetrieb hat zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz das gesamte Futter von einem Futtermittelwerk. Wir sind von unseren Vorlieferanten abhängig. Und nachdem da große Unternehmen im Hintergrund stehen, ziehen die einfach nach den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Preise an. Und die Bauern, die ihre Produkte verkaufen, haben eine schlechte Vertretung oder sind nicht so stark vereint untereinander und können die Mehrkosten, die sie haben, nicht bei ihren Verarbeitern umsetzen. Und das ist das große Problem, dass sozusagen ausgabenseitig ist es um 50% gestiegen die letzten gut 20 Jahre und einnahmenseitig ist einfach nicht so mitgewachsen. Und damit haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren vieles wettmachen können in der Landwirtschaft damit, dass wir ein besseres Saatgut, bessere Tiergenetik hatten. Aber ich glaube einfach, dass wir jetzt an einem Punkt angelangt sind, wo dieses Ausreizen von Tiergenetik, von Pflanzensaatgut, von Düngung, Optimieren in allerlei Hinsicht nicht mehr in der Form möglich ist, weil ich glaube, dass unsere landwirtschaftlichen Betriebe an der Grenze der Belastbarkeit stehen. Und diese Grenze der Belastbarkeit bereitet mir Sorgen, weil ich damit den Generationenvertrag gefährdet sehe.
Wenn Sie natürlich in der Belastung, also an der Grenze stehen, dann ist natürlich auch immer gleich der nächste Schritt, dass man ökologisch wahrscheinlich an Grenzen geht, also von der Ausnutzung der Gegebenheiten, die sicher ein Risiko ist. Jetzt möchte ich nochmal zu dem kommen, wie kommt es, dass das gegenläufig entwickelt, Ausgaben und Einnahmen. Das ist ganz spannend. Natürlich, wenn ich jetzt wieder die Ist-Situation hernehme, ist das natürlich so, dass der Bauer sehr entkoppelt ist vom Konsumenten. Ich merke das immer wieder, wenn wir Rückmeldungen kriegen, weil wir über Ernährung irgendwas bringen oder sowas, wo noch ein Landwirte, meistens Landwirte, muss ich ganz ehrlich sagen, also eine Landwirtin hat man da noch nie geschrieben, aber Landwirte, die was nachher sagen, was hat jetzt die Landwirtschaft mit der Ernährung zum tun? Also das ist eigentlich, also was hat, oder beziehungsweise was hat Ernährung mit der Landwirtschaft zu tun? Eigentlich so. Und da merkt man einfach eine totale Entkopplung. Das kriegt man natürlich dasselbe noch gleich gespiegelt vom Konsumenten, der natürlich auch das Gleiche sagt, was hat jetzt die Landwirtschaft mit der Ernährung zum tun? Ich sehe den Zusammenhang nicht. Und dass diese Abhängigkeit ganz, ganz groß ist und dass das unbedingt was miteinander zu tun hat, das ist wahrscheinlich auch, finde ich, der Grund sein, warum sich die Einnahmen da nicht so entsprechend entwickeln, weil man einfach diesen Zusammenhang nicht mehr erkennt.
Das ist ganz richtig, was du sagst. Also ich glaube, früher haben ganz viele Konsumenten von ihrer Kindheit über ihre Eltern, über ihren Omas, Opas sozusagen mitgekriegt, wie Lebensmittelproduktion auf landwirtschaftlichen Betrieben funktioniert. Und ich würde sagen, die heute 50-Jährigen, das sind auch schon Freunde von mir, wenn ich mich mit denen unterhalte, dann wissen die überhaupt nicht mehr, woher Lebensmittel kommen. Und ich erzähle immer gern das Beispiel von meiner Tochter. Ich habe selber viele Jahre in Wien gewohnt und meine Tochter ist im 7. Wiener Gemeindebezirk in den Kindergarten gegangen. Ich habe die Kinder immer einmal ein Jahr zu mir auf die Uni geholt und habe gesagt, wir reden heute über das, was ich arbeite. Das ist Lebensmittelqualität, Lebensmittelsicherung. Und habe dann die Kinder einfach nur gefragt und habe ihnen auch einen Milchbackel hingekommen und habe gesagt, Kinder, woher kommt die Milch? Dann haben die Kinder gesagt, aus der Tetra-Packung. Und ich war schockiert. Also die Kinder wissen nicht mehr oder haben nicht mehr die Verbindung, dass sie sagen, die Milch kommt von der Kuh. Und das ist das, was du richtig angesprochen hast. Also die Verbindung, dass unsere Konsumentinnen und Konsumenten wissen, woher die Produkte kommen, was mit denen gemacht wird, welche Handarbeit da notwendig ist, damit wir einen guten Käse essen können, ein gutes Stück Fleisch am Griller legen können, das wissen die Leute nicht mehr. Dieses Bewusstsein ist verloren gegangen, dass man das weiß, was da alles dahinter steckt. Und das führt dazu, dass der Konsument heute, und da muss man auch sagen, dem Handel mehr glaubt. Weil der Handel, schauen wir uns unseren eigenen Postwurf an, den wir daheim kriegen, oder? Wenn wir unseren eigenen Postwurf daheim anschauen, dann ist es am Mittwoch ein Backel von Werbeprospekten, wo jeder, der Spar, der Rewe, der Hofer, alle Handelsketten haben da ihre Prospekte drinnen. Und die bewerben so massiv unsere Konsumentinnen und Konsumenten. Alle 9 Millionen Österreicher haben dann diese, oder viele haben diese Werbeprospekte und planen das durch. Und damit wird das Produkt, der gute Bergkäse, die gute Wurst, das gute Leinöl, das wird auf einmal zu ein No-Name-Produkt. Also sie haben nicht mehr die Beziehung zu dem, der was produziert und verarbeitet. Damit ist es ein Produkt, so wie er einen Katalog anschaut und sagt, boah, es gibt ein neues Gewand oder es gibt ein neues Handy. Und damit verliert es an Wert, was Leben heißt. Lebensmittel ist ja das, was... Und da hast du völlig recht, da ist viel passiert in den letzten 50 Jahren, weil dieser Bezug nicht mehr da ist und dieses Entfernen führt dazu, dass ich auch nicht mehr bereit bin, mich darum zu kümmern. Und wenn ich das von meiner Tochter hernehme, dann sage ich immer zu meinen Studenten heute noch, liebe Studenten, kauft euch einmal eine Backelsuppen. Kauft euch einmal eine Knorr-Backelsuppen mit Hühnerfleisch zum Beispiel. Und kocht euch das auf und esst das. Und ich selber mache das auch. Und ich denke mir dann, wow, was ist das für ein Geschmack in dieser Packung, Fertigpackung von Suppe? Und wir müssen dann einfach feststellen, dass der Geschmack der Lebensmittel, die unsere Bäuerinnen und Bauern produzieren, ein anderer ist. Weil wir einfach mit Geschmacksverstärkern in vielen Lebensmitteln den wahren Geschmack unserer Lebensmittel nicht mehr erkennen. Und das tut weh. Das tut weh, finde ich, für mich. Und darum habe ich mich natürlich für diese Produkte entschieden, die ich selber koche. Meine Frau kocht zu Hause täglich für mich und meine Kinder. Und damit hat Geschmack eine andere Bedeutung und es schmeckt auch zu Hause anders. Aber wenn man das einmal gewohnt ist, diese geschmacksintensiven Produkte zu essen, dann bleibt man dabei und dann ist die Beziehung zum Tier, zur Pflanze nicht mehr das, was wichtig ist. Genau.
Andererseits ist natürlich genau das gegeben, dass einfach ganz wenig Bewusstsein da beim Bauern auch ist. Also betreibe ich selber mit Hannes gemeinsam einen Bauernladen und ich merke immer wieder, dass unglaublich gutes Fleisch produziert wird und nachher wird auch Geschmacksverstärker reingehauen. Ich meine, wir haben das mittlerweile nicht mehr, aber ich muss wirklich sagen, es war ein Kampf, dass wir das nicht mehr haben. Das heißt, ich sage immer, das ist nicht veredeln, das ist entedeln, wenn man Geschmacksverstärker dazu tut. Und wir trainieren einfach unsere Geschmackssensorik dahingehend, dass eigentlich egal ist, welcher Rohstoff da drinnen ist. Weil wenn ich einen Geschmacksverstärker, keine Ahnung, auf Schuhsohlen verschiere, schmeckt es wahrscheinlich genauso. Ja. Also wir konditionieren uns eigentlich dahin, dass man nicht mehr wirklich wahrnehmen, welcher Rohstoff da ist. Das heißt, es führt ganz, ganz stark Bewusstsein beim Bauern, dass man merkt das auch immer wieder, kann ich es nicht oft genug sagen, dass ich irgendwo reinkomme und einfach die Lebensmittelqualität, was nachher in einem bäuerlichen Betrieb auch am Tisch steht, dass die genauso zu wünschen übrig lässt, dass man einfach Einstiegsprodukte stehen hat, sogar in Bereichen, wo sie selber hin produzieren, das, was ich immer ganz, ganz schrecklich finde. Und da ist für mich immer so, fällt mir sofort ein, sei du die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt von Mahatma Gandhi, weil ich mir immer wünschen darf, dass alle Bauern einmal zu ihren Produkten stehen würden und eben sowas nicht konsumieren. Ich sehe immer ganz klar die Erwartungshaltung der Bauern, die was immer sagen, die Konsumenten müssen zu hoher Qualität, zu österreichischen Produkten, zu hochwertigen Lebensmitteln, zu unseren Lebensmitteln greifen. Aber wenn ich es selber nicht tue, das war wie man, weiß ich nicht, der Elon Musk kann Tesla fahren, sondern ein Chevrolet mit 20 Liter Diesel verbraucht. Das würde nicht zusammenpassen. Und genauso ist es auch da, dass einfach ein ganz, ganz starker Bedarf ist, dass man im eigenen bäuerlichen Bereich da auch zu dem greift, wie du jetzt sagst. Ja. Ich sehe das immer, vielleicht deine Studenten und Studentinnen, da ist das wahrscheinlich wieder einen anderen Zugang schon, dass sie einfach auf das auch schauen, dass die Ernährung und die Landwirtschaft natürlich total vernetzt ist und nicht entkoppelt ist. Bei den Bauern und Bäuerinnen fällt mir immer wieder mal auf, dass das eben einfach schon bei dem einen oder anderen überhaupt nicht da ist und durch das sie einfach selber nicht zu so handeln, wie sie gerne hätten, dass die Konsumenten handeln. Und ich glaube, da muss man den ersten Stein
werfen. Ich glaube, du sprichst es ganz klar an. Das ist auch mein Ding, die Vorbildwirkung. Ganz richtig. Also ich glaube auch, dass der Bauer, die Bäuerin, die Vorbildwirkung in der Gesellschaft genauso wahrnehmen will. Es kann ja nicht sein, dass ein Bauer für sein Milch 70 Cent möchte, aber wenn er dann selber ins Geschäft geht und sich einen Käse kauft, kauft er den billigsten Käse. Also das ist genau das, wo ich auch glaube, die Vorbildwirkung ist ganz wichtig. Wir müssen das Leben und das authentisch Leben, was wir für unsere Produkte tun, das müssen wir auch für unsere, die wir essen, machen. Und ich glaube, da sprichst du einen ganz wichtigen Bereich an, und das ist die Bewusstseinsbildung. Ich glaube, da bei der Bewusstseinsbildung haben wir einen ganz wichtigen Hebel. Und der Hebel scheint mir, wir brauchen da, und das beginnt in der Lehrerausbildung. Ich glaube, das beginnt in der Lehrerausbildung, die sicher gut ist. Ich möchte nicht sagen, dass sie schlecht ist. Aber ich glaube, das beginnt damit, dass wir das Fach Landwirtschaft und Ernährung in der Pädagogenausbildung, in der Lehrerausbildung wieder brauchen. Und diese Fächer Landwirtschaft und Ernährung, das muss sie mit den Mathematikbeispielen und mit den Deutsch- und Englischaufsätzen durchziehen. Ich glaube, wir brauchen da einfach in der Pädagogenausbildung ganz, ganz viel, wo unsere Menschen, die vorne stehen, das wieder verinnerlichen, was Lebensmittel sind, wie sie produziert werden, dass sie es unserer Jugend vermitteln. Ich glaube auch, dass wir langfristig in den Medien einen eigenen Bereich brauchen, wo wir uns stark mitpositionieren. Wo Landwirtschaft, es ist Wirtschaft ein Thema, aber es ist Landwirtschaft und Ernährung auch ein ganz, ganz wichtiger Bereich, den wir so positionieren müssen, dass wir das Wissen über Lebensmittel und Ernährung sozusagen gut verankern, in Kombination mit Gesundheit. Und da glaube ich einfach, dass man bei drei Dingen ansetzen muss. Das ist einerseits, ich glaube, in der Ausbildung unserer jungen Bäuerinnen und Bauern. Das ist der erste Punkt, wo ich glaube, dass wir beginnen müssen. Wir müssen unsere jungen Menschen auf das vorbereiten, was von ihnen gefordert wird. Und das ist auch die Konfrontation mit der Gesellschaft. Wir müssen unsere jungen Bäuerinnen und Bauern auf das vorbereiten, dass sie konfrontiert werden mit einer Gesellschaft, die eigentlich von Lebensmitteln und Landwirtschaft nichts mehr wissen. Ich zitiere den Herrn Dürnberger, der ist für mich ein sehr gutes Beispiel, der immer sagt, man kann heute eigentlich die Gesellschaft mit dem Bild der Landwirtschaft nicht mehr alleine lassen. Was sagt er damit, wenn jetzt ein Landwirt mit seinem großen Traktor und mit dem Pflug auf dem Feld fährt oder mit einem Anhänger und mit Getreide, dann versteht der Konsument gar nicht mehr, was der tut. Und ich glaube, dass auch wir müssen selbst, die Bäuerinnen und Bauern müssen ausgebildet sein und müssen präsent sein vor dem Konsument und müssen das erklären können. Das ist der Part, worauf wir unsere Jugend, unsere jungen Bäuerinnen und Bauern vorbereiten müssen. Der zweite Teil, der mir dabei wichtig ist bei den jungen Bäuerinnen und Bauern, ist, wir müssen unser Bildungssystem vielleicht ein bisschen drehen. Ich glaube, ein junger, 15-jähriger werdender Bauer, der hat im Internet schneller beisammen, wie er seine Fruchtfolge und seine dementsprechenden Bearbeitungsmaßnahmen am Betrieb machen muss. Viel wichtiger ist, dass man heute junge Menschen, und dazu muss ich nochmal zeigen, ist dieses Bild eben von mir, dieses Buch von mir geschrieben worden. Wir müssen junge Menschen heute begleiten, wenn sie eine Idee haben. Und ich glaube, jeder junge Mensch hat eine Idee, jeder junge Mensch hat eine Vision. Und dazu müssen wir unsere Lehrer in den land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen hinkriegen. Sie müssen Mentor werden. Sie müssen Mentoren werden, dass sie die Jugend dabei begleiten, bei der Idee, die sie haben, dass sie ein marktfähiges Produkt auf den Markt bringen können. Und diese Aufgabe scheint mir einfach eine ganz wichtige. Die müssen wir sozusagen hinkriegen. Und das ist das, was die landwirtschaftlichen Schulen angeht. Ich glaube, das Zweite, was man auch beachten sollte, ist, dass wir die Lehrpläne in den Pflichtschulen für alle Menschen, für alle und vor allem Volksschule und Pflichtschulbereich sozusagen umstrukturieren. Und da müssen wir einfach, und ich glaube, da müssen wir die Bauern anhalten, selbst sich einzubringen, selbst die Geschichten aus dem, was sie tun, erklären zu lassen. Weil ich glaube, es gibt nichts Besseres als ein Kind, das bei einem Wandertag auf einem landwirtschaftlichen Betrieb einmal einen Honig gekostet hat oder ein Käsebrot gegessen hat. Das ist ja das beste Zugpferd, das sagt dann ihre Eltern, Papa, gehen wir dort wieder hin und kaufen wir dort den Honig oder gehen wir dort auf ein Jausen hin. Das hat so gut geschmeckt, weil die Atmosphäre, diese Entspanntheit, diese Ursprünglichkeit wollen diese Menschen. Das ist der ganze Pflichtschulbereich. Und ich glaube auch, dass die Land- und Forstwirtschaft einen Beitrag für die gesellschaftliche Wissensvermittlung leisten muss. Damit, glaube ich, alle Österreicherinnen und Österreicher, und da nehme ich auch den 80-Jährigen nicht aus, auch ihm muss die Möglichkeit gegeben werden, über das, was zu erfahren, was die Landwirtschaft macht und jetzt aktuell vielleicht gerade tut und warum der Landwirt jetzt gerade mit dem Pflug fährt. Das muss aktuell erzählt werden. Wir müssen aktiv mit dem, was wir tun, in die Gesellschaft hinausgehen, weil die Menschen suchen das. Die Menschen sind Suchende nach dem, was der Landwirt tut. Und darüber müssen wir einfach was erzählen. Und das kann der Bauer am besten. Und da sage ich, landwirtschaftliche Schulen, das Bildungssystem überdenken, Mentortätigkeiten. Die Jugend, das sind die Pflichtschulen. Und ich glaube, auch die gesamte Gesellschaft muss hier ein Stück weit eingebunden werden, weil das eine für mich große Herausforderung ist. Wir müssen das Wissen, Image, Einstellung, das Gefühl wieder zum Konsument kriegen, dass er ein Lebensmittel nicht nimmt und wegschmeißt. Das ist für mich ganz was Schlimmes, wenn ich einen sehe, der ein halbes Eis wegschmeißt oder ein anbissenes Brot wegschmeißt. Das tut mir weh. Aber das ist für den normal geworden, weil ein Leiberl, was ein Loch hat, wird auch weggeschmissen. Ein Brot, was ich nicht mehr mag, schmeiße ich auch weg. Und ich glaube, das ist das, wo ich sagen wir es, da müssen wir einfach wieder mehr ran an den Menschen. Und da müssen wir das, was du ursprünglich gesagt hast, die Verbindung zwischen Landwirt und dem Konsumenten stärker verknüpfen.
Gut, das führt mir zu dem, du hast ja Zukunft Landwirtschaft in Oberösterreich ausgearbeitet, wo es eben genau diese Ausgangslage einmal angeschaut habe, so nachher, wie kann man Zukunft gestalten für die oberösterreichische Landwirtschaft in dem Sinne. Und da würde mich jetzt interessieren, wie schaut jetzt, also den Status haben wir jetzt ein bisschen schon, über den haben wir schon gesprochen, wo wir eigentlich gerade liegen, wo die Ausgangslage eigentlich ist und wo soll es hingehen in Oberösterreich. Also wenn wir jetzt einfach einmal sagen, die Bäuerlichkeit, wo soll sich die hinbewegen? Ich habe mir da was rausgeschrieben, was ich ganz spannend gefunden habe. Da hat er in einer Fokusgruppe habt ihr erarbeitet und da hat einer gesagt, ich sage den Leuten immer, ich bekomme die Förderung, damit du dir billige Lebensmittel kaufen kannst. Das habe ich ganz spannend gefunden, weil ich mir gedacht habe, wow, also so betrachtet das wahrscheinlich überhaupt nie wer. Wir reden immer vom freien Markt, wie Angebot, Nachfrage, wenn ich das kaufe, das nachgeschlichtet und so weiter. Aber in Wirklichkeit kaufe ich was als Konsument, was eigentlich unterm Wert mir angeboten wird. Und ich finde das halt immer so spannend, weil jeder immer vom freien Markt redet und ich kann das aber nie nachvollziehen, weil Lebensmittel unglaublich quersubventioniert, überall wird irgendwas gefördert, du kriegst nachher wieder irgendwelche Massen an Lebensmitteln zu Billigstpreisen von irgendwo, wo du gar nicht weißt, wie geht das dort, wie können die das produzieren. Natürlich könnten sie es so nie produzieren, ist einfach quersubventioniert, weil wir diesen Bereich quasi irgendwie pushen, wie andererseits, wenn Lebensmittel an der Börse gehandelt oder spekuliert sogar mit Lebensmitteln, was unglaublich ist. Wie kann da ein Preis erstens einmal rauskommen, der dann wirklich stimmt und wie kann man jetzt die Landwirtschaft ausrichten, dass das zukunftsfähig ist?
Ja, um dieses Zitat vielleicht ein bisschen zu erklären, mir ist ganz wichtig, dass wir wissen müssen, dass unsere Bäuerinnen und Bauern Geld kriegen, natürlich vom Staat. Und eigentlich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ist kein Bauer darüber glücklich, dass er ein Geld kriegt vom Staat, damit er überleben kann. Ich glaube, jeder Bauer, jede Bäuerin wäre glücklich, wenn sein Lebensmittel, das er produziert, sein Rind, sein Schwein, sein Krautsalat, sein Krauthäupe, sein Radieschen, den Wert hat, mit dem er überleben kann. Nachdem wir den Wert halt nicht mehr beim Produkt haben, könnte unsere Landwirtschaft, unsere 160.000 Bäuerinnen und Bauern, könnten mit dem, was sie mit der Ware, die sie verkaufen, nicht mehr überleben. Und eigentlich ist diese Frustration, so bezeichne es IFOS, dass er sagt, also in dem Zitat, das gefreut, das demotiviert eigentlich Bäuerinnen und Bauern. Die wehren sich ja fast gegen Unterstützungsgeldern. Einer wäre viel lieber, sie kriegen für einer Ware das Produzierungsgeld und nicht zusätzlich vom Staat ein Geld. Das ist gar nicht das Anliegen von einem Bauern. Und das Zitat, wenn du das vielleicht du noch mal kurz vorliest, sagt ja eigentlich, es ist ein Hilfeschrei. Es ist aus meiner Sicht ein Hilfeschrei von Bauern, um der Gesellschaft was zu erklären. Weil wir müssen uns schon darüber bewusst sein, am Wirtshaustisch werden die Bauern damit konfrontiert und dann heißt es, boah, euch geht's nicht schlecht, ihr kriegt ganz schön viel Geld vom Staat. Und dann zuckt da jeder Bauer zusammen und sagt, eigentlich will ich das ja gar nicht. Zahlt es mir für meine Ware, die ich produziere, für meinen Liter Milch, das, was das kostet und das, was ich verdienen darf, darf auch 15, 20 Euro ausmachen. Dann bin ja ich viel glücklicher. Ich bin ja abhängig geworden. Und das glaube ich, ist ganz wichtig, dass das eine Hilflosigkeit ist. Der Bauer wünscht sich die Förderung nicht, genau. Aber es braucht das System, weil der Weltmarkt mit dem, wie ich es erst gesagt habe, regional produziert, zu Weltmarktpreisen bezahlt. Das funktioniert einfach nicht. Wir haben andere Kosten, da in Schladminger Milch zu produzieren, bei einem Bergbauernhof auf 1400 Meter der mit Extremmaschinen seine Heuernte durchführen muss. Oder auch in benachteiligten anderen Regionen, nicht nur da in Schladminge, haben einfach ganz viel Berglandwirtschaft. Da kostet die Milchproduktion mehr. Und das müsste halt auch der Konsument bezahlen. Aber weil das der Konsument nicht zahlt, weil der Weltmarktpreis von der Milch so niedrig ist, muss das der Staat abdecken, sozusagen, dass es überhaupt. Und ich sage das ganz ehrlich, mich freut es richtig, dass wir noch so viele Bauern haben. Aber ich hoffe, sie bleiben uns auch, weil jeder Bauer, der zusperrt, ist für uns Österreicherinnen und Österreicher ein ganz starker Verlust, weil die Bauern brauchen sie ja gegenseitig bei Arbeitsspitzen. Und umso weniger Bäuerinnen und Bauern, die wir haben, die sich gegenseitig unterstützen, umso schwieriger wird es für jeden einzelnen Bauer und für jede einzelne Bäuerin, den Betrieb weiter zu wirtschaften. Ich glaube aber, dass die Landwirtschaft 2030 noch so sein kann, wie sie jetzt ist, braucht es 4 Handlungsfelder. Ich glaube, es braucht ganz stark den Konsumenten. Wir müssen den Konsumenten abholen, einbinden und dem das erklären, warum wir das tun. Wir brauchen die Medien, auch die Medien müssen gemeinsam was mitgestalten, ändern. Wir brauchen auf der anderen Seite auch die Politik und wir brauchen auch eine Veränderung in der Landwirtschaft. Und das hat uns der Prozess gezeigt. Die Landwirte selber sagen uns es. Es ist notwendig, dass wir uns verändern. Wir müssen zeitgerecht wieder aktuelle Dinge tun, die nachgefragt werden. Und darum haben wir uns ganz intensiv mit dem Prozess beschäftigt und haben die Bauern, also mit 2500 Bauern aus ganz Oberösterreich, haben wir geredet und diskutiert. Und die haben uns ganz klar gesagt, dass sozusagen das Bewusstsein der Land- und Forstwirtschaft wieder gestärkt werden muss. Das Bewusstsein, dass ich Bauer bin, das muss wieder gestärkt werden. Die Bäuerin muss stolz sein auf das, dass sie das tut. Und sie muss die Unternehmenspersönlichkeiten wieder in den Vordergrund stellen. Sie muss sich selber wieder die Frage stellen, was bringt das, was ich da mache? Verdiene ich damit mein Geld? Oder auf der anderen Seite, ich glaube auch, dass die Übernahme von Verantwortung für eine bewusste Gestaltung der eigenen Lebensqualität damit zusammenhängt, dass ich mir auch anschauen muss, was braucht der Markt. Auch die Bäuerin und die Bauern muss sich fragen, was braucht der Markt und darauf muss man reagieren.
Es ist eigentlich so, dass der Konsument natürlich servisiert werden will von der Landwirtschaft, wo man die Konsumenten fragen würde, wo sie hin wollen. Und da ist ganz klar, dass eigentlich schon beim Landwirt sehr, sehr viel hängen bleibt eigentlich an Dingen, die was zu tun sind. Ich finde das einen spannenden, ich möchte jetzt nochmal ganz kurz herholen, was ich jetzt erst vorgelesen habe, ich bekomme die Förderung, damit du billige Lebensmittel kaufen kannst. Das könnte man natürlich auch übersetzen, dass eigentlich die Förderung gar nicht der Bauer kriegt, sondern eigentlich kriegt die Förderung ja der Konsument.
Das ist am Punkt gebracht, genau. Da hast du völlig recht.
Und von daher ist es eigentlich so, dass wir billig kaufen können, da ist eigentlich die Förderung in dem Preis drinnen. Mich würde mal interessieren, jetzt möchte ich da nochmal ganz kurz bleiben, wir wandeln die Preise, könnten wir uns dann auf einmal keine Lebensmittel mehr leisten, wenn wir ungeförderte Lebensmittel im Supermarkt kriegen?
Ich glaube, da müssen wir so weit gehen, dass wir uns mal anschauen, von unseren durchschnittlichen Haushaltsausgaben, die wir haben in Österreich, wie viel geben wir denn wirklich für Lebensmittel aus?
Also jetzt sind wir unter 10%
circa. Wir sind unter 10%. Also das Auto, der fahrbare Untersatz, ist uns wichtiger bei den Haushaltsausgaben, wie das, was wir essen. Das Auto ist wichtiger, die Freizeitaktivitäten. Ich meine, ich verstehe es auch, es ist ein gesellschaftlicher Druck. Der gesellschaftliche Druck, meine Kinder wollen dementsprechend gekleidet sein, sie wollen dementsprechende Aktivitäten durchführen. Also die Eltern müssen mit. Und was man nach außen hin sieht, das ist das Auto, das ist die Kleidung, das ist das Handy. Da können wir nicht sparen. Wo können wir sparen? Bei dem, was im Kühlschrank drin ist. Das sieht keiner. Das ist das Lebensmittel, was wir zu Hause haben. Da kann gespart werden, weil den Kühlschrank da schaut, also ich weiß nicht, wie oft bei dir wer daheim im Kühlschrank reinschaut, aber normal kein Fremder. Da schaut man nur selber rein. Und da tut man selber das aus. Und da kann halt gespart werden. Und wir haben in die 50er Jahre 50% von den Haushaltsausgaben für Lebensmittel ausgeben. Wir sind jetzt bei unter 10% von den Haushaltsausgaben, die sind rund der Durchschnitt der Haushalte. Und der Durchschnitt der Haushalte in Österreich sind 2,2 Personen. Und die geben 330 Euro aus für Lebensmittel im Monat. 330 ist der Durchschnitt. Und das ist einfach, wir geben fürs Auto mehr Geld aus. Und um 330 Euro, dann geben wir, wenn man das jetzt nur ein bisschen überbrechen, dann geben wir 20% für Fleisch aus. Dann kommen Käseprodukte, Milchprodukte und Brot- und Gebäckprodukte. Und da kann man sparen, da kann man sparen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein für die gute Qualität von Lebensmitteln, das ist das, was du erst angesprochen hast. Das müssen wir wieder steigern, weil wenn wir den Wert der Lebensmittel erkennen, und da kommt uns eigentlich ja jetzt Corona ganz gut entgegen, jetzt fangen die Leute wieder selber an zum Kochen. Die Leute fangen an selber zum Kochen, das heißt, sie schneiden sich selber wieder ihr Gemüse, sie schneiden sich selber ihr Fleisch her, und ab dem Moment, wo man einen Bezug zum Lebensmittel hat und selber in der Sauce was rührt oder selber einen Salat herschneidet und ihn mariniert mit einem eigenen Essig, mit einem eigenen Öl, das man selber als gut bezeichnet, kriegt man wieder einen Bezug zu Lebensmitteln. Und das, glaube ich, hilft uns ganz stark. Mhm.
Es war trotzdem spannend, was waren die Realpreise, wenn man produziert und das einlegt. Das wissen wir natürlich jetzt nicht, ich weiß nicht, oder kannst du das ungefähr einschätzen?
Das ist schwer zu sagen. Also das ist schwer zu sagen. Da müsste man sich einfach die Produktionskosten anschauen, die wir haben. Und
aber auf jeden Fall wesentlich mehr.
Und die Lebensmittel wären, und das ist völlig richtig, wesentlich teurer. Mhm. Also wir könnten nicht um 40 Cent, und der Bauer kriegt heute so durchschnittlich plus minus 40 Cent pro Liter Milch, das wäre nicht möglich. Das wäre nicht wirtschaftlich. Da hätten die Bauern, alle Bauern schon zugesperrt. Also, und auch das Kilo Fleisch könnte mit dem Preis nicht produziert werden, wie es jetzt im Regal liegt. Das funktioniert nicht. Also es müsste, ich sage jetzt einmal, wahrscheinlich um 20-30% teurer sein, damit der Landwirt mit dem, was er über das Produkt verdient, auch leben kann. Langfristig leben kann, dass er seinen Betrieb übergeben kann.
Hm. Genau. Das heißt Technik versus Körper. Es ist so, dass eigentlich die Technik da, dass man eigentlich in allen Bereichen, das sieht man natürlich auch in der Landwirtschaft generell, wo mehr Technik investiert wird, wie jetzt auch unbedingt vielleicht dann am Küchentisch dann auch wirklich gegessen wird. Genauso ist es beim Konsumenten. Wir haben halt ein Handy nachher, genau, das wir uns kaufen, ja, und geben da unser Geld aus und beim Lebensmittel eigentlich weniger. Also das umzudrehen, das war so eine Zukunft gestalten oder nicht umdrehen vielleicht, aber einfach dem Lebensmittel wieder einen Wert geben und da wirklich, ja, vielleicht finden wir irgendwann dann einmal die Lebensmittel so, wie es auch wirklich produziert werden, mit dem Wert im Kühlregal, weil nachher würde man wahrscheinlich zumindest schon mal ein bisschen einen anderen Respekt vor Lebensmitteln haben, weil dann wissen wir, ja, wo man gut essen will, dann muss man gut in die Taschen greifen. Und ich glaube, das verdient das Lebensmittel.
Ich glaube, dass das nicht immer notwendig ist. Also ich bin einer, der auch beim Direktvermarkter einkauft. Und der Direktvermarkter müsste sich halt eine Kostenrechnung zugrunde legen und sagen, was sind seine Produktionskosten? Und wenn man am Bauernmarkt geht, dann kosten die Karotten, das Fleisch ein bisschen mehr, eben 10%, 15%, 20%. Ich glaube, dass die Kostenwahrheit beim Bauern einfach wieder auftauchen muss und er muss sich das durchrechnen und er muss sagen, was ist. Und in der Direktvermarktung gibt es ja schon einige Bäuerinnen und Bauern, die aus der Förderschiene ausgestiegen sind, die gesagt haben, ich will wieder freier Bauer sein und da kostet halt das 10%, 20%, 25% mehr das Lebensmittel. Und dann kann der Landwirt von dem, was er einnimmt, überleben. Und das ist so wichtig, weil dann hat er die Wertschätzung für das Produkt, das er dem gibt, sagt, das habe ich produziert und von dem lebt er und streut er. Und das ist ganz wichtig. Mhm. Aber so einen Wert zu sagen, ist ganz schwierig. Da müssen wir sich wirklich hinsetzen und das ökonomisch durchrechnen. Was sind die tatsächlichen Kosten? Was ist der Gewinnaufschlag, damit der Landwirt da was verdienen kann? Kann ich jetzt aus dem Erbel keine Zahl schütteln, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist natürlich eine Nische jetzt, eine Direktvermarktung oder so, wo man jetzt die, also ich merke immer wieder, dass im Wichtigste ist eigentlich, glaube ich, dass die Bewusstseinsbildung von den Konsumenten dahin geht, dass man im Lebensmitteleinzelhandel auch wirklich schaut, wo die Sachen herkommen, weil da kann man zumindest schon mal ganz, ganz viel steuern. Und das heißt jetzt, wenn ich nochmal, oder wenn es nochmal kurz zusammenfasst, also für den Bauern die Zukunft 2030 wird für den Bauern, welche Veränderung braucht es da, um dorthin zu kommen oder diese Zukunft zu gestalten, dass, ja, einfach lebenswert für sie bleibt.
Also ich glaube, die Veränderung, die es braucht, ist das Selbstbewusstsein sozusagen zu stärken, selber auch den Rahmen zu spannen, mitzugestalten in der Öffentlichkeit, bereit sein. Nicht jeder wird das können, aber wir müssen uns wieder vorne hinstellen und müssen unsere Geschichten erzählen. Ich glaube, dass die Bewusstseinsbildung, den du angesprochen hast, Imagebildung, branchenübergreifende Botschafter zu sein, hin zum Verarbeiter, ein ganz wichtiger Bereich ist. Wir müssen die Wertschätzung der Produkte wieder vermitteln. Und da müssen wir uns selber mit einem großen Prozentsatz selber hinstellen als Bäuerinnen und Bauern und das unseren Konsumenten erklären. Tag der offenen Tür. Wir müssen die Leute wieder zuschauen lassen, was wir tun. Wir müssen es mitleben lassen bei dem, was wir tun. Und ich glaube, die Bauern müssen auch wieder gestärkt in die Partnerschaft gehen. Also ich glaube, die Bauern brauchen auch wieder eine ganzheitlich österreichische Lösung. Also bis jetzt ist es ja oft so, dass jedes Bundesland oder jeder versucht, sich selbst abzusichern. Und ich glaube, wir brauchen wieder eine Vision von der ganzen österreichischen Bauernschaft, dass alle 160.000 Bauern und Bäuerinnen sagen, wow, das sind wir, das sind wir. Ich glaube, das brauchen unsere Bäuerinnen und Bauern wieder, dass sie ein großes Gemeinsames haben. Denn wenn das große Gemeinsame für die Bauern da ist, dann können sie das auch weitergeben. und nicht, wie es oft so ist, dass der eine Bauer, Getreidebauer, zum anderen Schweinebauer, Gemüsebauer sagt, dir geht zu gut. Also raus aus der Neiddebatte. Das bringt uns nichts. Wir müssen das Gemeinsame suchen, dass wir stark sind. Und ich sage, weil die 160.000 Bauern und Bäuerinnen, die wir haben, die müssen selber wieder hergehen. Und wenn jeder Bauer und jede Bäuerin 3 Konsumenten gewinnen kann, denen es was erklärt, dann haben wir relativ schnell eine große Bevölkerungsschicht, denen erklärt wird, was sie tun und warum sie es tun. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die wir gehen müssen. Und dann schaffen wir das, dass der Spalt zwischen Produzent und Konsument geringer wird. Mhm. Ich glaube auch, dass gewisse Maßnahmen der Stolzheit der Bauern notwendig ist, um auch gewisse Preise bekommen zu können. Einheit. Einheit unter den Bauern ist notwendig, um dem Verarbeiter gegenüber sozusagen eine Barriere zu bieten. Wenn das Zwang ist, dann ist es Zwang. Ich nenne immer gern das Beispiel von Neuburger. Vor mehreren Jahren hat es beim Neuburger einmal eine Auslistung in einem Lebensmitteleinzelhandelsgeschäft gegeben. Und dort hat der Neuburger gesagt, na gut, dann bin ich nicht mehr dabei, dann liest es mir aus. Ich bin bereit, dass ich nicht mehr bei euch im Regal liege. Und das hat aber die Konsumenten so beflügelt, die das gewusst haben, dass die in die Geschäfte gegangen sind und gesagt haben, ich will einen Neuburger. Und dann sind die draufgekommen nach 3 Monaten, es geht nicht anders. Und der Neuburger ist wieder bei demjenigen, der ihn vorher ausgelistet hat, im Regal. Und wenn die Bäuerinnen und Bauern sagen, das sind unsere Produktionskosten und das müssen wir verdienen, anders können wir nicht überleben. Wenn diese Geschlossenheit da ist und dieses Zukunftsbild, dann haben wir, glaube ich, einen ganz einen großen Bereich geschafft, der wichtig ist.
Aber der Bauer wirkt nicht unbedingt gleich direkt in den Handel, sondern er wirkt, jetzt, wie du zuerst gesagt hast, eigentlich zum Verarbeiter. Der Verarbeiter ist nachher eigentlich der was zum Handel wirkt. Mhm. Hat der Bauer oder haben die Bäuerinnen und Bauern wirklich diesen Durchgriff auf den Handel, weil ja der Verarbeiter dazwischen steht und eigentlich der Verhandler ist zwischen Handel und...
Darum glaube ich, du sprichst eins ganz richtig an. Also ich glaube, dass der Mehrwert von einem Österreich produzierten Rindfleisch, von einem Österreich produzierten Schweinefleisch, Gemüse, was auch immer, Honig, der muss aufs Produkt auf. Dieser Mehrwert der österreichischen Ware im Vergleich zur ausländischen Ware, der kehrt aufs Produkt auf. Und genauso muss jeder Verarbeiter, der österreichische Rohware verarbeitet, muss den Mehrwert, den er von der Landwirtschaft mitnimmt, auch durchziehen bis zum Lebensmitteleinzelhandel. Und wenn der Mehrwert, und darum bin ich sehr kritisch jetzt, wenn wir das hernehmen, was die Politik zurzeit macht, diese Herkunftskennzeichnung. Ich glaube, die Herkunftskennzeichnung ist ein Stück weit zu wenig. Die Herkunftskennzeichnung ist gut, aber wir müssen dem Konsumenten die Möglichkeit geben, dass er entscheidet, was ist er bereit, mehr zu bezahlen für 1 Liter Leinöl, für 1 Kilo Schweinefleisch, für 1 Liter Milch. Wenn er weiß, der Mehrwert liegt darin, dass der Rohstoff in Österreich produziert wurde, mit österreichischem Getreide, zum Beispiel die Milch produziert wird, mit österreichischem Eiweiß, dann wären wir unabhängig von unseren Vorlieferanten. Und wenn dann die Molkerei sagt, wir haben Lieferanten, die einen hohen Mehrwert haben und sie haben keine Milch aus dem Ausland, sie haben kein Fleisch aus dem Ausland, dann kann auch der Verarbeiter sich mit diesem Mehrwert auszeichnen. Und dann ist der Mehrwert vom Landwirt zum Verarbeiter gewandelt. Und wenn dann, ob das jetzt ein Zoll ist oder ein Ampelsystem, dann kann der Konsument im Geschäft, im Regal, wenn er 3 verschiedene Produkte sieht, und er weiß, der Mehrwert von dem Produkt ist in Österreich produziert, mit österreichischen Rohstoffen gefüttert, von einem österreichischen Unternehmen ausschließlich mit österreichischen Rohstoffen hergestellt, dann wird er am Geschäftspunkt, wo er entscheidet, da sind, sage ich jetzt, 84 Punkte um für einen österreichischen Mehrwert, dann bleibt das Geld beim österreichischen Bauern, beim österreichischen Verarbeiter. Daneben steht ein Produkt, da sind nur 36 Mehrwertpunkte von österreichischen Produzenten und Verarbeitern drauf. Und darum ist Herkunft vom Schnitzel alleine, Fleisch ist Zwäng. Hm. Wir haben die ganze Marinade, die wir brauchen, dass ein Schnitzel entsteht. Wir haben Brot, wo andere Zutaten notwendig sind. Also es geht mir um eine ganzheitliche Lösung und dieser Mehrwert ist für mich ein, oder wäre für mich eine sehr wichtige Funktion. Der Konsument muss entscheiden. Und sagen wir uns ganz ehrlich, wenn du heute ein Backel Milch hernimmst, dann findest du auf einem Milchbackel 5 Logos um, 7 Logos um. Glaubst du nur, dass der Konsument weiß, dass er jedes Logo erklären kann, was da oben ist? Interessiert er sich nur für dieses Logo, was auf dem Produkt oben ist?
Nein, mit Sicherheit nicht. Wir wissen auch, dass das einfach Klarheit und einfach erfassbare Klarheit, das ist, was eigentlich ein Konsument möchte. Genau. Und da hilft natürlich Österreich nicht wirklich. Also ich merke das immer wieder, man kann zwar noch als Patriotismus sagen, ich greife zu Österreich, aber wenn du das Zusammenhänge nicht erkennst, was eigentlich dahinter steht, diese Mehrwerte, was du jetzt gesagt hast, können zum Beispiel vielleicht, dass ich es ein bisschen angreifbarer mache, könnte das sein, ressourcenschonend, zukunftsfähig, klimafreundlich, was auch immer der zusätzliche Mehrwert ist, das kann nicht nur Österreich allein sein. Natürlich, das ist auch unsere sozialen Rahmenbedingungen, unser Tierwohl und so weiter. Aber das kann ich schon wieder gar nicht verlangen vom Konsumenten, dass er weiß, dass Österreich für gutes Tierwohl in verschiedensten Bereichen zum Beispiel steht. Das ist schon wieder, müssen die eigentlich erklären. Das heißt, das ist schon die Aufgabe von der Landwirtschaft ganz klar, diese Dinge aufzuklären und mitzutransportieren und das so einfach wie möglich, weil Österreich allein wird nicht helfen. Andererseits ist natürlich ein erster Schritt, dass einfach einmal Herkunftskennzeichnung generell drauf ist, dass ich schon mal überhaupt weiß, okay, das ist Österreich und das ist nicht von Österreich. Das ist, glaube ich, mein erster kleine Schritt, aber natürlich bin ich voll
Aber es ist ein großer Unterschied. Herkunft, nehmen wir das Beispiel Milch. Nehmen wir 1 Liter Milch. Österreichischer Bauer steht im Hintergrund. Und im Hintergrund steht eine österreichische Molkerei. Na, das ist ja eh wahrscheinlich zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz der Fall. Aber woher stammt das Getreide und das Eiweißfutter, das die Kuh gefressen hat? Also da geht es mir um die Futterqualität. Woher kommt der Rohstoff, damit die Milch produziert werden kann? Welcher Fruchtfolge hat der landwirtschaftliche Betrieb? Wir haben ja heute diesen Mehrfachantrag. Und in diesem Mehrfachantrag gibt ja jeder Landwirt ganz viel ein, was Fruchtfolge angeht, Tierhaltung. Und aus dem Datenmaterial kann man ja sehr viel rausholen, was an Mehrwert darstellt. Wie intensiv jemand produziert, umso intensiver jemand produziert, umso einseitiger wird er. Das habe ich erst angesprochen. Umso vielfältiger der Betrieb ist, umso mehr Wirtschaftsdünger wird er auf seinem Betrieb haben und umso weniger intensiven Ackerbau wird er betreiben. Und ich glaube, diesen Mehrwert, wenn ein Bauer diese Vielfalt am Betrieb hat, das müssen wir einfach aufs Backel aufbringen. Und du sagst es richtig, aber das tat ja ihr ganz stark, ihr tat das kommunizieren. Und ich gebe dir völlig recht, da muss ganz, ganz viel getan werden. Die bäuerliche Interessensvertretung muss beginnen, auch zu kommunizieren. Und diese Kommunikation ist nicht das, was wir gelernt haben, oder? Das haben wir Bauern nicht gelernt. Die Bauern haben nicht gelernt, zu kommunizieren. Ich glaube, da brauchen wir jetzt Professionalisten, die den Konsumenten das erklären, so wie es ihr mit euren Podcasts, wie es ihr mit euren Broschüren macht für die Schulen. Das ist ja sensationell, das versteht ein Kind. Und ich glaube, dort müssen wir ganz stark weiterarbeiten, dass das aufgegriffen wird, dass der Konsument das versteht, warum er für sein Liter Milch regional produziert, nicht zu Weltmarktpreisen produzieren kann. Der regionale Mehrwert muss erklärt werden, warum der Preis aufs Produkt draufgeschlagen werden muss, damit langfristig, und das wäre schon mein großer Wunsch, weil wenn man die Landwirte hernimmt, ich verstehe es, dass viel zusperren. Ich erlebe, ich komme oft auf landwirtschaftliche Betriebe, da kommt mir der 60-jährige Betriebsleiter, der Bauer entgegen mit Tränen in den Augen und sagt, was soll ich denn tun? Mein junger Bub mit 25 will den Betrieb nicht übernehmen. Dann sage ich, geh, hör auf. Dann erzählt er mir die Geschichte und die Geschichte ist dann so, dass er sagt, er wird von seinen Freunden, mit denen er am Freitag vorgeht, da muss er sagen, er steht am Samstag in der Früh auf, er hat die Lehre abgeschlossen, er ist Facharbeiter sozusagen und er geht am Freitag auf Nacht fort wie alle anderen, aber er kriegt einmal einen Betrieb, er muss in der Früh am Samstag auch aufstehen. Und dann sagen die anderen, was bist denn so blöd? Wieso tust denn das? Und dann gibt es halt viele Menschen, die sagen, ja, eigentlich Work-Life-Balance. Ich gehe 40 Stunden arbeiten. Und wenn man dann als Kind nicht diese Verbundenheit zur Arbeit in der Landwirtschaft gern macht, dann stellt ja der Jugendliche mit 25 Jahren das gerne in Frage und sagt, ja, eigentlich hast du recht, ich nehme nicht den landwirtschaftlichen Betrieb, weil mit meinem Facharbeiter verdiene ich eh das, was ich brauche. Ich komme mit dem Geld aus. Und das ist die große Spange, wo ich glaube, dort müssen wir wieder hin. Wir müssen gerade in die Jugend müssen wir ganz viel investieren. Wir müssen die Jugend, die Ausbildung wieder attraktiv machen. Also die Ausbildung als Landwirt, als Bauer und Bauer, Bäuerin, dem muss wieder einen richtigen, also das muss ein gutes Image, ein positives Image kriegen. Und da müssen die Besten hin. Die Besten müssen dorthin, damit wir die Leute dort haben, die das auch verkaufen können. Und wenn wir das schaffen, ich glaube, dann schaffen wir ganz viel. Hm. Dass wir Menschen in der Landwirtschaft haben, die das gern machen und nicht das, weil sie es gekriegt haben vom Papa und jetzt machen sie es halt weiter. Ich glaube, das ist nicht die Lösung. Wir brauchen die immer, Besten.
Ich sehe das immer als volles Geschenk und wie es halt überall ist, wo man irgendwas eine Chance hat, was eine große Chance ist, dass man so einen Betrieb übernehmen kann, da muss man immer sehen, was man eigentlich kriegt. Und ich denke mir das immer so, wenn ich jetzt mich immer hernehme und dann kannst du vielleicht studieren, du kannst, keine Ahnung, oder du hast einen Lehrberuf oder sonst irgendwas, kannst du das niemals erarbeiten, was eigentlich so ein Wert von so einem Bauernhof
Aber Maria, das ist wurscht. Mitnehmen kann sich keiner was
von uns. Das ist völlig egal, aber ich sage jetzt nur, das kostet niemals erarbeiten. Und ich denke mir, das zu erhalten, ist einfach ein Geschenk. Genau. Also, und wenn man das nicht erkennt, dann soll man das eh nicht tun. Es ist wie ein Unternehmer, es gibt ein paar Prozent Unternehmen in Österreich, die arbeiten vielleicht auch am Samstag und so weiter. Und ich sehe einen Bauern, das muss ich mal ganz ehrlich sagen, tut vielleicht ein bisschen weh, aber es ist so, ich sehe das völlig unternehmerisch und das ist völlig klar, wenn ich so ein Vermögen erhalten darf, dieses Geschenk, und dann muss ich auch was dafür tun. Es ist bei allen Dingen so.
Das Geschenk, die Stunden genau, für das, was der Bauer arbeitet, müssen gezahlt werden.
Genau, und das aber, ist der Punkt, ja, wo ich sage. Ja, aber er sag, muss auch erkennen, dass, also ja. Er muss für ja. sich selber erkennen, dass ja. das einen Wert hat. Ja. Und dass man da mehr tut. Jeder, der was gut ist in irgendwas, der tut mehr. Das weißt du, das weiß ich, das ja. wissen alle.
Aber wir kriegen es gezahlt, oder?
Maria, ja, manchmal auch nicht. Wenn ich Mutter bin zum Beispiel und genau, oder ja. was auch immer. Es gibt so viele Dinge, die was man macht, weil es einfach, einfach eine Bereicherung sind. Und ich sehe das so, über Generationen was weitergeben zu dürfen, dieses Geschenk, und das darf man, da darf man auch ruhig ein bisschen mehr da.
Maria, da sind wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Das finde ja, ich voll gut. Das finde ich voll gut. Weil ich finde, ein Bauer und eine Bäuerin, die Stunden, und wenn die 60 Stunden arbeiten, dann müssen sie die 60 Stunden bezahlt kriegen. Weil Mitnehmer können sie die vom landwirtschaftlichen Betrieb, und sie es an einen Sohn übergeben, gar nichts. Aber für das, dass so viele Stunden arbeiten, müssen sie das Geld kriegen. Warum sperren denn so viele landwirtschaftliche Betriebe zu? Weil die Jungen sagen, wenn ich arbeiten gehe, verdiene ich mehr, als wenn ich bei der Landwirtschaft daheim bleibe und die Landwirtschaft weiterführe. Und das ist das, wo ich sage, das kannst du nicht
genau, weitergehen. Genau, aber dann so einen Aspekt eben wegkürzen, und der ist das Erhalten von...
Ja, aber Erhalten aus Liebe. Ich habe daheim, ich habe nur ein Haus mit einem Garten. Ich habe meine Kinder haben Haar, meine Kinder haben Wachteln, meine Kinder haben Hosen, weil ich auch will, dass ein Bezug zu Tieren und zu Lebensmitteln aufbauen. Und dass das gespüren und dass sie mal ein Radieschen wachsen sehen. Das will ich, dass meine Kinder gespüren und einmal sorgfältig mit dem umgehen. Aber das Geld verdiene ich woanders, dass ich mir das leisten kann, was ich mir jetzt leiste. Und ich wünsche mir schon, dass jeder Bauer, der die 60 Stunden arbeitet, und da setze ich mich dafür ein, der muss auch das Zeit kriegen, weil er ist einer, der den Wert hat, aber von dem hat er nichts, den gibt er weiter. Er muss sich auch leisten können, dass er sich Fremdarbeitskräfte holt und auf Urlaub fahren kann. Und dass das alles möglich ist, was ich auch tue, das wünsche ich auch an jeden Bauern. Weil sonst ist die Freude, ich mache auch hobbymäßig Dinge in Vereinen, wo man das macht. Aber da ist die Basis gesichert. Beim Landwirt ist das Einkommen wichtig, weil das ist die Basis, wo ich sozusagen dann hobbymäßig noch andere Dinge machen kann. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, wo einfach in der Landwirtschaft, in der Verarbeitung und im Handel es einfach schon sehr eng ist, dass für alle in der Wertschöpfungskette nicht so viel Geld überbleibt, als was notwendig ist, dass es einer gut geht. Und dann ist die Freiheit, und wenn dann die Freiheit weg ist von einem 25-Jährigen, dass er sagt, boah, das ist cool, hey, ich bin mein freier Mensch. Ich hab einmal in Kanada gearbeitet, da habe ich ein Praktikum gemacht. Und dann habe ich diesen Kanadier gefragt, warum machst du das? Und dann hat er gesagt, das ist ganz klar, ich bin mein freier Bauer. Ich entscheide, wer bei mir kommt, ich entscheide, wann ich arbeite. Das ist alles richtig. Aber er ist auch finanziell gut gegangen. Und das ist schon mir auch wichtig. Für das setze ich mich ein, dass unsere Bäuerinnen und Bauern das verdienen und wenn sie 60 Stunden arbeiten müssen, dann müssen sie auch die 60 Stunden, wenn sie sinnvoll diese Arbeitsleistung einbringen, dann muss dieses auch bezahlt werden. Ansonsten werden wir
du musst davon leben können, ist völlig klar. Absolut, du musst davon leben können, aber das darfst du nie außer Acht lassen, finde ich, dass du schon was mitkriegst, was einfach da ist und dass man dann vielleicht bereit ist, ein bisschen mehr zu leisten, weil das ist jeder, der was Unternehmer ist, jeder, der was erfolgreich ist, jede Mama sowieso einfach 24 Stunden, 7 Tage die Woche ist auch bereit für das. Ja, ja. Und ich glaube schon, dass das eine ganz spezielle Gruppe ist. Also ich finde einfach, der bäuerliche Bereich ist einfach was, was du erhalten darfst. Das ist schon eins einer größten Sachen. Und ich glaube, das macht da genau das wieder mit allen Bäuerinnen und Bauern, dass das einfach wieder spüren, was sie da für schöne Verantwortung übernehmen dürfen. Und wenn du die übernimmst, dann wirst du davon leben können. Das ist so, das ist immer so. Wenn du Unternehmer als Leidenschaft bist, kannst du auch davon leben. Aber dass du vielleicht der bist, der was am besten verdient, ist vielleicht gar nicht einmal so. Und das ist
sicher nicht das Wichtigste. Genau, da gebe ich dir jetzt vollkommen recht, Maria. Es ist nicht das Geld das Wichtige, sondern die Freude an
dem Ganzen. Genau, und das musst du da drin, du musst das verstehen, das Ganze. Ja. Und wenn du dich von sowas abbringen lässt, weil irgendwer gerade ein bisschen mehr verdient wie du, also du musst schon davon leben können, das meine ich mal. Aber wenn irgendwer gerade besser verdient und dann am Samstag nicht hinstellen muss, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann such weiter vielleicht. Wenn man mehr Kinder hat, gibt es noch anders. Und es gibt voll viele Menschen, die sowas voll gern machen. Dann findet die zum Beispiel gut, dass man sicher die Menschen, wie du zuerst gesagt hast, die Besten der Besten einsetzen für die, was das mit Leidenschaft dann und mit Leidenschaft diese Verantwortung übernehmen wollen und die ertragen und voll leben und unseren Lebensraum dann so attraktiv machen, wie er ist und voll gute Lebensmittel für uns bereitstellen. Wie siehst du da jetzt abschließend noch die Politik? Was haben die jetzt zu tun? Wie könnten die das jetzt steuern, dass man so ein Zukunftsbild gestalten kann? Dass,
ganz, ganz, ganz ein wichtiger Part hat die Politik. Da gebe ich dir jetzt vollkommen recht. Ich glaube, die Politik schafft Rahmenbedingungen. Die Politik ist verantwortlich dafür, dass sie Rahmenbedingungen schafft. Und auf das soll sie sich sehr konzentrieren. Sie ist nicht für alles verantwortlich. Das ist mir auch ganz wichtig, dass ich sage. Und ob ein Betrieb gut funktioniert oder nicht, das ist in der Eigenverantwortung von den Bauern. Das ist mir ganz wichtig. Weil oft geben die Bauern die Verantwortung an und sagen, die Politik, die macht es nicht so, wie er es braucht. Das ist ein falscher Zugang. Die Eigenverantwortung muss beim Landwirt sein, die Politik, die Aufgabe der Politik ist aber schon, und das möchte ich schon klar sagen, Sicherung der Hofnachfolge. Die Sicherung der Hofnachfolge, dass junge Menschen gerne diesen Job wieder aufnehmen und dieses Bewusstsein für den landwirtschaftlichen Betrieb haben. Ich glaube auch, dass die Politik sich auf die Jugend konzentrieren muss, die jetzt genau die Generation ist, die diese Work-Life-Balance von sehr vielen Menschen mitkriegen, die müssen wir abholen, gut einbinden, gut vorbereiten auf das, was konfrontiert werden von der Gesellschaft. Ich glaube, die Politik muss sich darum bemühen, dass der Bauer wieder das tun kann, was er gern tut. Und der Bauer tut gern produzieren, deswegen ist er Bauer geworden. Und ich höre so oft Bauern, lasst mich in Ruhe mit der Bürokratie. Die Entbürokratisierung, Fremdarbeitskräfte, Rahmenbedingungen, für das muss die Politik die Bauern den Rücken frei machen, dass sie sich wirklich auf das konzentrieren können, was sie gern machen, was sie gut können. Ich glaube auch, dass die Politik dafür verantwortlich ist, eine Charta für faire Handlungsbedingungen zu kreieren. Die Politik muss Handlungsbedingungen auf allen Gliedern der Wertschöpfungskette schaffen, dass er jeder seinen Platz hat und nicht gedruckt wird, bis das er nicht mehr kann. Also wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, über den Verarbeiter, über den Handel zum Konsument. Das sind Dinge, da müssen wir die Politik ganz stark bitten, dass sie diese faire Handelsbedingungen sozusagen vorantreibt. Ich glaube auch, dass die Politik dafür verantwortlich ist, dass langfristig ein Mehrwertsystem kommt, ein Bewertungssystem, dass der Konsument wieder frei und eigenständig selbst entscheiden kann, für welches Produkt was er sich entscheidet. Die 5 Logos, die was er am Backel um hat, die versteht er nicht mehr. Wir müssen ihm was anderes geben. Wir müssen ihm aber was geben, was nicht 7-mal erklärt wird, sondern was er selber erklären kann, was er selber versteht. Und dort haben wir eben heute über das gesprochen, was die Bildung angeht. Bildung beginnend in den Pflichtschulen bis hin zu den Landwirten. Und ich glaube auch, dass diese Zeit jetzt, Sicherung der Eigenversorgung, uns in der Corona-Zeit ganz klar gezeigt hat, wie wichtig das ist. wir haben keiner jetzt im letzten Jahr einen Moment gehabt, wo man kein Milch oder kein Fleisch oder kein Müll im Regal kriegt hin. Unsere Bäuerinnen und Bauern haben uns keine Minuten im Stich lassen in der Corona-Zeit. Sie waren immer lieferfähig und ich glaube, dafür muss aber auch die Politik Rahmenbedingungen schaffen, dass die Anzahl der Bäuerinnen und Bauern bleibt. Weil wenn die Anzahl der Bäuerinnen und Bauern weniger wird, dann ist eine Schwachstelle. Und das, glaube ich, sind Rahmenbedingungen. Darum sage ich bewusst, die Politik ist verantwortlich für Rahmenbedingungen, für unsere Bäuerinnen und Bauern und sicher nicht für jeden einzelnen Bauer. Also jeder einzelne Bauer muss selbst die Verantwortung tragen für das, was er tut. Und wenn es nicht wirtschaftlich ist, dann muss er es loslassen. Das, glaube ich, ist ein ganz klares Commitment, wo ich glaube, die Politik macht vieles gut, aber sie muss vielleicht über die Wahlperiode hinausdenken und auch langfristig sozusagen, so wie unsere Bauern und Bauern, Bäuerinnen, für Investitionen sich für 20, 30 Jahre entscheiden. Solche Commitments brauchen wir auch aus der Politik, was eh viele machen. Aber wir brauchen es von der gesamten Politik und das brauchen wir und ist ein Wunsch von mir.
Das heißt, Zukunftsbild ist eigentlich das, dass alle näher zusammenrücken. Einerseits die Bauern und Bäuerinnen unter sich selber, dann der Schulterschluss mit oder die Servicierung zum Konsumenten und auch kommunizieren zum Konsumenten, dass der leicht greifbar einfach zu dem greifen kann, was eigentlich in Österreich produziert wird, weil er seinen Mehrwert gut erkennen kann, ohne irgendwas studiert haben zu müssen. Und die Politik soll das gut ein- oder steuern und regeln, dass das eigentlich in die Richtung geht. Und dann haben wir es eigentlich schon.
Ich glaube, du sagst es sehr richtig und wir müssen uns einfach eingestehen. Und ich glaube, das ist in der Wertschöpfungskette Lebensmittel auch wichtig. Wenn wir was nicht können, müssen wir es andere machen lassen. Ihr macht es mit der Kommunikation ausgezeichnet. Wir müssen dieses Kommunizieren stärker machen über die gesamte Wertschöpfungskette. Lassen wir unsere Bauern produzieren, die besten Lebensmittel aus Österreich, die Verarbeiter lassen wir Verarbeiter arbeiten, den Handel lassen wir unsere 9 Millionen Menschen bedienen und ihr macht die Kommunikation,
genau,
oder?
Wir machen Bewusstseinsbildung und bleiben dem Lebensmittel auf der Spur. Herzlichen Dank, lieber Sigi, war wirklich ein super Gespräch, hat mich jetzt voll gefreut, voll anregend und ich hoffe, euch hat es auch voll gut gefallen und wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke, lieber Sigi.
Gerne, ich glaube, ich gebe euch eins mit und das eine, was ich euch mitgeben möchte, ist, denkt groß. Und wenn ihr groß denkt, wird Kleines möglich. Das ist bei allen Arbeiten, die wir tun, notwendig. In diesem Sinne auch alles Gute und nochmal danke für die Einladung.
Herzlichen Dank.